Episode 210 von Win Today, Hockey O'Clock. Florian Baltram, Stürmer, Red Bull Salzburg. Gestern im Nachgang zur Partie noch mit ein paar Klagenfurt-Fans gesprochen und wir sind so, oder deren Fazit war so, künftig wird es eigentlich nur noch darum gehen, wer den zweiten Platz hinter Red Bull Salzburg holt. Vor allem, wenn man euren Roster sich zu Gemüte führt. Du bist in der athletischen und auch spielerischen Prime. Das ist bei Nissner, Schneider, Borg der Fall. Thaler kommt wahrscheinlich erst dorthin und das sollte gegnerische Teams verängstigen. Raffel wirkt nicht so, als ob er jemals aufhören würde, Eishockey zu spielen. Die Verteidiger sind das Maß der Dinge. Ist das auch so etwas, wo du mal innehältst und sagst, we really got something, wir können das hier, wenn es gut läuft und alles verletzungsfrei bleibt und die Akademietalente weiterhin so nachkommen, noch sehr, sehr, sehr lange auf diesem Niveau, nämlich Titelhamstern betreiben?
Ja, auf alle Fälle. Und ich glaube, das ist der Anspruch von Red Bull sowieso, jedes Jahr um Meistertitel mitzuspielen. Und wie gesagt, der österreichische Stamm macht einfach alles aus. Ich glaube, die ziehen die Importspieler mit und ich glaube, das selber versuchen sie jetzt in Graz zu machen. Haben sehr gut eingekauft, mit sehr guter österreichische Spieler eingekauft. Und ja, das wird eine Zeit lang vielleicht dauern, aber meiner Meinung nach braucht man österreichischen Stamm, um zum Gewinnen.
Win Today Hockey Over.
In diesem Augenblick wird es jetzt richtig hitzig. Und die Scheibe kollert über die Linie.
Mittendrin statt nur der Ball.
Das ist unglaublich, was die vier zelebrieren.
Nice move, another nice move.
Oh, it's
Es ist eine der schönsten Traditionen bei Winterday Hockey O'Clock, nämlich während der Finalserie mit direkt involvierten Menschen zu plaudern. Das ist ein ultimatives Privileg, weil es eben Finale ist, weil es eben die wichtigste Phase in der Saison ist. Und deswegen freut es mich extrem, dass nach Daniel Frank vor 2 Jahren, nach Sebastian Dahm vor 1 Jahr, jetzt endlich auch ein Vertreter des amtierenden und vermutlich auch nächsten Meisters sich in der Leitung befindet. Und ich will das jetzt nicht jinxen, deswegen nehmen wir das gleich wieder zurück. Und es ist einfach nur der amtierende Meister und neuerdings auch Finaltorschütze. Es freut mich extrem, dass er sich hier in der Winterday Hockey O'Clock Leitung befindet. Es ist niemand geringerer als Florian Baltram von Red Bull Salzburg. Und Florian, wirklich, wirklich cool, dass du an deinem noch dazu freien Tag ein klein wenig Zeit nimmst, um mit mir über Eishockey zu plaudern.
Servus Martin, danke, dass ich da sein darf und freue mich auf das Gespräch.
Das war jetzt eine lange Einleitung, aber das hast du absolut verdient als einer der Mainstays der Red Bulls. Du kannst am kommenden Freitag zum 5. Mal in deiner Karriere Meister werden. Du hast einen großen Anteil daran gehabt, dass die Finalserie bisher so verlaufen ist, wie sie eben verlaufen ist. Und es gibt eben auch einen guten Grund, dass Winterday Hockey O'Clock zur Abwechslung an einem Donnerstag erscheint. Wir zeichnen das Gespräch am Mittwoch auf, eben einen Tag nach Finale Spiel 3. Normalerweise Mittwoch der Erscheinungstag dieses Podcasts, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Und möchte vielleicht auch gleich mit dem beginnen, was sich da am Dienstag in Klagenfurt entfaltet hat. Und einfach mal fragen, wie hört sich das an für dich, Florian Baltram? Finaltorschütze.
Ja, ich freue mich natürlich, dass es endlich geklappt hat nach so vielen Finalspielen. Heuer generell noch wenig Tore, bin aber in unserer Linie in Lukas Thaler und Troy Burke eigentlich mehr der Spielmacher und wir verstehen uns wirklich sehr gut. Mit dem Lukas Thaler haben wir wirklich einen Scharfschützen, muss man ehrlich sagen. Und ja, konzentriere mich einfach, wir konzentrieren uns, dass wir das Bestmögliche für die Mannschaft aufs Eis bringen können. Und ja, was immer das ist, gebe ich mein Bestes und egal ob mit Assists, Tore, Schüsse blocken, Unterzahl, Ich mag immer dem Team helfen und ich glaube, das ist unsere Mentalität, aber in der ganzen Mannschaft.
Zu dieser Mentalität möchte ich dann auch kommen und das hat sich gerade am vergangenen Dienstag auch wieder in den Postgame-Interviews gezeigt und jetzt auch in deiner ersten Antwort, wie clever, wie smart, wie abgebrüht, wie schlicht und ergreifend klug gefühlt alle Protagonisten von Red Bull Salzburg und auch wie realistisch sie Situationen einschätzen und das Team über alles stellen. Das war bei Peter Schneider der Fall und als Mario Huber gesagt hat, dass wenn der Kapitän Thomas Raffel mit so gutem Beispiel vorangeht und jeden Check zu Ende fährt, dass das natürlich abfärbt und Thomas Raffel, der gefühlt jedes Spiel zum wichtigsten der Saison versucht auserkoren hat und dann auch vor Drittel drei sagt, das sind die wichtigsten 20 Minuten, das sind Interviews, wo ich als Berichterstatter einfach wahnsinnig gerne zuhöre und mir denke, wie besonders ist es eigentlich, dass eine Mannschaft all diese wichtigen Dinge so verinnerlicht hat. Wie kommt es dazu, dass das wirklich auf jeden Einzelnen abzufärben scheint, was da vorgegeben wird, was da tagtäglich gelebt wird?
Ja, ich glaube, das muss man echt den Matt McElwain einfach den Credit geben. Ich habe das Glück gehabt, in meiner ersten Profisaison gleich Meister werden zu können. Und da waren halt noch Spieler mit Matthias Stratnik, Daniel Wels, Manuel Latusa, Top-Spieler wie Johnny Hughes, Ryan Duncan und wie sie alle heißen. Und für mich war das wirklich sehr interessant. Ich bin gekommen, erste Mal in die Kabine, habe dann ziemlich schnell erfahren, dass ich spielen werde. Und dann durfte ich die ganzen Playoffs spielen. Und einfach die Confidence, das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen in der Mannschaft, wenn wir mal hinten waren, jeder war so locker in der Kabine, in der Drittelpause. Jeder hat gewusst, wir kommen immer wieder zurück. Das Spiel ist erst so aus, wenn es aus ist. Egal ob 2-0 Rückstand, 3-0 oder. Und das war ich schon mit 18 Jahren, das zum Sehen und wirklich miterleben, war wirklich eine coole Sache. Dann sind sie zum zweiten Mal Meister geworden mit dem Radtuschl. Der ist dann in die Schweiz gegangen. Dann haben wir einen neuen Trainer, in Craig Boss. Und da hat es halt dann ein bisschen gestruggelt, sagen wir. Oder wir haben gestruggelt. Und der Matt hat dann eigentlich begonnen, einen Umbruch. Hat die richtigen Spieler geholt mit Peter Schneider, Ali Vukovic, Benjamin Nissner. In österreichischen Stamm vergrößert, verbessert. Und ja, wir haben dann wirklich so ein Championship-Team aufgebaut und er hat sehr viel Wert auf die mentale Stärke gelegt und hat eigentlich immer davon geredet, wir haben einen Sportpsychologen einmal in der Woche gehabt, der was in die Kabine gekommen ist, haben verschiedene Übungen gemacht, selbst im Training, zwei Linien sind in Rot, zwei Linien sind in Weiß und wir haben über das ganze Jahr eine Competition gemacht. Also jedes Spiel hat zählt und wenn du einmal Farbe gewechselt als Spieler die Farbe gewechselt hast, hat es ein Gesamtscoring gegeben, wer am Schluss ganz oben steht und wer die meisten Siege in der Saison hat. Und das sind so Kleinigkeiten, wo man einfach von, ja, jeder Tag ist wie Final Day oder Final Game wird so einfach behandelt und ich glaube, das hat sich dann in alle so integriert, dass unsere Identität geworden ist, würde ich mal sagen, unsere DNA.
Ich möchte zu dieser DNA und zu dieser Identität kommen, die ja auch mittlerweile gemeinhin als Brotherhoods bekannt ist und muss vielleicht vorausschicken, mit dem Pressesprecher von Red Bull Salzburg, das ist der großartige Guido Stapelfeld, war vereinbart, dass wir versuchen, dieses Gespräch innerhalb der 30 Minuten zu halten, weil du ja auch noch eine Finalserie und ein mutmaßlich letztes Spiel zu absolvieren hast. Jetzt ist das Problem, meine Fragen sind oft relativ ausufernd, damit ich erkläre, von woher sie kommen. Und deine Antworten sind großartig und dürfen gerne noch länger sein. Wir sind schon bei einer Marke angelangt, wo es wahrscheinlich schwierig wird, diese 30 Minuten einzuhalten. Ich hoffe, der gute Guido verzeiht es, dass wir vielleicht dann auch so à la Wetten, dass Thomas Gottschalk-Style ein klein wenig überziehen. Möchte nämlich nochmal zu diesem Finaltor zurückkommen, bevor wir dann auch über Identität, Stil und Kabine und so vieles mehr sprechen. Das war eine der wenigen Statistiken, die tatsächlich sofort parat hatte, dass es dein 29. Finalspiel gestern war und das erste Finaltor, weil gerade so Premierentreffer, Debüttreffer, Dinge, die zum ersten Mal passieren, mir relativ wichtig ist. Und da frage ich mich dann immer, ist das auch bei dir so irgendwo im Hinterkopf, okay, das ist jetzt mein 29. Finalspiel, ich habe schon richtig viel Finale gespielt, aber es ist mir noch nie im Finale ein Tor gelungen.
Also ich habe gar nicht gewusst, dass schon so viele Finalspiele sind. Also ich habe gewusst, dass ich schon gepunktet habe. Also dass ich noch kein Tor geschossen habe, habe ich tatsächlich gewusst. Aber mein Fokus war da wirklich, wenn wir Meister werden, egal in welchem Jahr, es bedeutet mir viel mehr als ein Tor in der Finalserie. Und ja, natürlich freut es wäre gelogen, wenn man jetzt sagt, man freut sich nicht, wenn man ein Tor schießt. Aber es hat mich jetzt nicht beschäftigt und war froh, dass dass ich ein Tor geschossen habe, aber habe jetzt wirklich die letzten Tage nicht wirklich darüber nachgedacht.
Wir führen es ganz kurz an und aus. 29 Finalspiele, die du jetzt absolviert hast, ein Tor, 8 Assists, die dir bisher gelungen waren. In meinen Notizen ist auch immer drinnen, dass du im entscheidenden Finale vor 2 Jahren gegen den HCB Südtirol in Spiel 7 2 Assists beigesteuert hast. Also man könnte dich durchaus Big Game Baltram mittlerweile nennen, weil du in den wichtigen Spielen tatsächlich auch immer kontribuierst und möchte das aber auch gleichzeitig nutzen, um die Userinnen und User vom Eishockey-Forum zu grüßen. Denen habe ich nämlich die Möglichkeit gegeben, Fragen an dich zu stellen, die ich in diese Konversation mitnehme. Und da sind so viele kluge Fragen dahergekommen, dass man merkt, es ist Playoff-Zeit, es ist Finalzeit. Du bist ein Typ, der fasziniert, begeistert und interessiert. Und das ist jetzt keine Honig ums Maulschmiererei, sondern gab schon andere Kaliber, bei denen nicht mal ansatzweise so viele kluge Fragen dahergekommen sind. Und würde jetzt einfach mal mit der ersten Frage beginnen und das schon ein klein wenig in diese Kerbe geschlagen. Matt McIlvain, was er gestartet hat und wie das mit den anderen Headcoaches war. Die Userfrage an dich lautet, und das wird nicht die letzte bleiben, in seinen jetzt schon 10 Saisonen in der Salzburger Kampfmannschaft hat er 4 verschiedene Cheftrainer erlebt. Klammer auf, plus Brucker als Interimscoach. Wie hat er Ratushny, Poss, McIlvain und David empfunden? Was waren Gemeinsamkeiten und Unterschiede? Und gibt es vielleicht sowas wie eine Red Bull DNA?
Ja, also für mich war der Dan Ratushny mein erster Profitrainer. Ich glaube, ich würde ihn als wirklich einen Sir bezeichnen. War ein sehr kluger, smarter Trainer. Jetzt nicht wirklich zu viel mit den jungen Spielern gearbeitet, aber hat dir nie das Gefühl gegeben, dass du keine Fehler machen darfst. Er ist auch vom ersten Spiel zu mir gekommen und hat gesagt, spiel einfach frei auf, komm mit Speed zurück und genießt dein erstes Spiel. Und er ist auch nie laut worden, hat der Kleinigkeiten dann meistens am nächsten Tag gezeigt. Aber war für mich so ein richtiger Profitrainer. Hat natürlich mit den Leuten, was wir damals im Kader gehabt haben, Top-Spieler gehabt, die was sowieso mit den Jungen gearbeitet haben und von denen ich viel gelernt habe. Und mit dem Craig Boss hatte ich persönlich einen schwierigen Start. Ich habe auch nicht so viel gespielt, haben dann ein paar andere jüngere Spieler sind vorgezogen worden und so Sachen. Aber trotzdem bin ich dankbar. Ich habe gelernt, dass es nicht immer bergauf geht. hat mir auch das gezeigt oder klar gemacht, dass man als junger Spieler Scheiben tief bringen muss, keine Fehler machen darf. Er war sicher einer der strengsten Trainer da. Jedes Turnover als junger Spieler bist du wahrscheinlich gesessen. Eine Strafe, also die Strafe, was ich leider im Spiel 7, letztes Spiel am Dienstag genommen habe, hätte ich nicht mehr gespielt als junger Spieler, das Bein stellen. Du hast einfach gewusst, du hast keine Systemfehler haben dürfen. Das wurde jeden Tag mit den jungen Spielern durchgegangen. Und tatsächlich hat es auch eine Statistik gegeben für die jungen Spieler, wie viele Checks man im Spiel gefahren ist und wie oft du ins Abseits gefahren bist als junger Spieler. Also da war alles sehr streng. Gegen Schluss wurde unser Verhältnis besser, haben wir dann sein Vertrauen irgendwie zurückwinnen können und sind dann eigentlich ziemlich gut ausgekommen für das Verhältnis. Da Andi Brucker hat übernommen in einer schwierigen Phase, wo man noch nicht viel, also die letzten Jahre nicht gewonnen haben. Ist ein super Typ, hat das Beste aus der Situation gemacht. Es waren Auf und Abs in dem Jahr, dann mit der Entlassung von Craig Boss, was natürlich bei Red Bull Salzburg nicht oft passiert während der Saison, muss man ehrlich sagen.
Das war das erste Mal.
Dem erste Mal. Und ja, haben uns dann noch das Spiel 7 gegen Wien erkämpft, sind dann leider ausgeschieden im Halbfinale, aber im Großen und Ganzen hat er einen super Job gemacht. Und der Matt war, glaube ich, für mich dabei, den ich am meisten zu verdanken habe. Der hat sehr viel mit mir gearbeitet. War sogar am Anfang, mein ersten Jahr, habe ich jede Woche einen Videocall gehabt mit ihm und habe über meine mentale Stärke, über meine Ziele reden müssen, habe ein Buch lesen müssen, da wo wir verschiedene Kapitel durchgegangen sind über mentale Stärke, weil das eigentlich oft mein größtes Manko war, in vielen Situationen nicht an mich geglaubt habe, und er hat da einfach viel rausgeholt und hat mich, glaube ich, zu dem Spieler gemacht, was ich jetzt bin. Den habe ich sehr viel zum verdanken. Und mit Oliver David, super, super Typ, super Trainer auch. Er hat das, glaube ich, aber trotzdem auch sehr viel von uns übernommen mit so einer Einheit. Und das sagt er auch selber, dass er dankbar ist, dass er so ein Team hat, was, wo alles läuft. Und ja, aber er hat es trotzdem nicht versaut. Und das muss man auch mal zusammenbringen.
Zwei Dinge. Weil du Andreas Brucker angesprochen hast, das ist ein Mensch, wer mal die Gelegenheit hat, mit ihm über Eishockey zu sprechen, du verlässt die Konversation immer klüger, als dass du in sie reingegangen bist. Also wer ihn vielleicht mal in der Eisarena Salzburg oder sonst wo trifft, unbedingt diese Gelegenheit auch nutzen. Und das Zweite, was ich mal auch im Rahmen dieser drei Titel bisher als Frage gestellt habe, wie viel Matt McIlvain Aufbauarbeit steckt noch in den Red Bulls aktueller Prägung? Und wenn du keine Prozentzahl irgendwie draufsetzen kannst, ist das völlig okay, aber ist das 70-30, 60-40 oder ist das jetzt im zweiten Jahr Oliver David auf 55-45 zurückgegangen oder vielleicht wirklich mittlerweile 50-50 oder gibt es auch schon diese prägnante Handschrift, die ein Headcoach irgendwann auch entwickelt?
Ist jetzt schwer, einen Prozentsatz zu sagen, aber ich würde sagen, das System ist dasselbe. Der Hauptfokus von Oliver David war trotzdem ein bisschen mehr Kreativität reinzubringen, offensiv. Und ich glaube, man sieht auch, dass wir in den letzten Jahren mehr Tore schießen. Die Jahre davor haben wir vor allem in die Playoffs oder auch in der Regular Season sehr oft mit 1-0 gewonnen oder 2-1. Und ich glaube, das hat trotzdem einen frischen Wind reingebracht und das ist für uns auch mal gut. Aber wie gesagt, das System ist dasselbe, wir spielen dasselbe Unterzahl. Und ja, er hat trotzdem seine eigene Handschrift da irgendwie da reingebracht und in Trainings ein paar andere Sachen, aber die Mentalität und viele Meetings dadurch, dass wir dieselben Assistant-Trainer haben, mit Kersche, dieselben Dorman-Trainer, der was auch sehr kluger Trainer ist und sehr viele Kleinigkeiten sieht, sind das eigentlich die schon sehr ähnliche Meetings wie mit dem Matt noch.
Was mir bei Red Bull Salzburg immer imponiert hat, und Daniel Weiser war bis zum vergangenen Jahr Experte auf Puls 24 und hat da auch viel darüber gesprochen, und auch da mein Interesse dahingehend, ob das immer noch der Fall ist. Er hat gemeint, ab Jänner ist bei den Red Bulls anders trainiert worden, nämlich auch mit dem Fokus Playoffs. Passiert das immer noch oder ist das eine individuelle Geschichte, dass man sich je nach Belieben beginnt auf die Playoffs vorzubereiten? Ist das organisiert, individuell? Passiert das noch? Loaded question.
Also jetzt von der Mannschaft aus würde ich nicht sagen, dass es jetzt vorgeschrieben ist. Ich glaube, es weiß einfach jeder, was er machen muss, wenn die Playoffs um die Ecke stehen. Es wird am Eis härter trainiert, vor allem wenn man jetzt denkt, auch wir haben die Viertelfinalserie in 4 Spielen erledigt gehabt und haben dann wirklich sehr hart trainiert, haben Scrimmage gespielt, 5 gegen 5, Overtime nachgespielt, am Schluss den Don Jackson Skate, wo man hin und her läuft und wo es wirklich darum geht, wer bis zum Schluss durchhaltet, finish hard through the line. Und das machen wir zwischen den Serien und ich glaube, das sagt schon sehr viel aus. Und viele andere Teams ist ja so, die hören wahrscheinlich in die Playoffs auf, ab zum Trainieren oder davor, weil sie die Kräfte sparen wollen. Und wir holen da, glaube ich, noch einmal das letzte, die letzten Sachen raus und haben dann auch oft die Energie. Und ich glaube, wir reißen vor allem der österreichische Stamm, man muss wirklich sagen, mit unseren Importspieler, Hut ab, die was die letzten Jahre jetzt bei uns sind, die haben das alles super angenommen. Wenn man sich denkt, der Ryan Murphy mit seiner Vita, was der eigentlich zum Vorweisen hat, der hat zum Beispiel zu uns erst vor kurzem gesagt, er hat noch nie in einem Team gespielt, wo sich jeder so reinhaut und es hat ihm selten so Spaß gemacht, Eishockey hat ihm selten so Spaß gemacht wie bei uns und ja, der hat überall gespielt und das macht schon einiges aus.
Wenn das ein ehemaliger NHL First-Round-Draft-Pick sagt, der noch dazu in der oberen Hälfte der ersten Runde gedraftet worden ist, dann bedeutet das schon extrem viel. Das Schöne aus auch neutraler Berichterstatterperspektive, aus der ich jetzt sprechen kann, ist, dich überhaupt in den Playoffs zu sehen und auch erfolgreich Playoff-Hockey spielen zu sehen, weil der Weg dorthin für dich ein steiniger war. Mit langer Verletzungspause in die Saison gegangen, Saisondebüt, wenn ich jetzt nicht ganz falsch informiert bin, am 26. Dezember gegen die Moser Medical Graz 99ers gegeben und zu dieser Verletzung sind auch ein paar Fragen gekommen. Vielleicht machen wir es auch wieder etwas aufgeladener. Was ist passiert? Wie ist es dir in diesem Moment gegangen, dass du gewusst hast, du wirst einen großen Teil der Saison verpassen? Und füge auch noch eine Userfrage dazu, die da lautet, seine Verletzung war ja eine schwerwiegende, also da dürfte jemand mehr wissen als ich. Und schreibt weiter, und aus meiner Sicht kam er wirklich sehr stark zurück. Hat Florian Baltram hier neben den normalen Reha-Methoden auch Unterstützung im mentalen Bereich bekommen? Gerade bei einer langen Verletzung spielt ja auch der Kopf mit, denke ich. Du hast erneut sehr viel zu beantworten.
Ja, meine Sprunggelenksverletzung ist tatsächlich 2021 passiert. Beim Spiel in Bustertal im Jänner oder Mitte Jänner. War dann für ein paar Wochen verletzt. Man hat geglaubt, dass das Sünders-Moseband eingerissen ist und habe für 2-3 Wochen Pause gemacht mit einer Schiene und bin dann in die Playoffs zurückgekommen. und habe komplett eingedebt gespielt und hatte eigentlich zu der Zeit keine Probleme, hat sich alles gut angefühlt und dann die nächste Saison ist eigentlich am Anfang gut gegangen und mit der Zeit ist mir eigentlich lustigerweise, habe ich gesagt, mein Eislaufschuh und mein Schuh ist zu groß von die zwei. Der passt nicht, das ist nicht meine Größe. Und also breiter ist er. Und ja, dann habe ich tatsächlich eigentlich den Schuh gewechselt, bin ich von Supreme auf Vapor gegangen, weil die enger und eine bessere Passform haben. Hatte aber dann dasselbe Problem und habe mich instabiler gefühlt. Dann haben wir das mit den Ärzten, mit den Physios alles angeschaut, hat es geheißen, ja, es ist ein bisschen mehr Spielraum im Sprunggelenk, weil man kann da nichts machen, wir müssen das alles rundherum stärken, die Muskulatur aufbauen. Und ich muss eigentlich damit leben. Das ist halt noch von der Verletzung. Und ja, ich muss mich da voll reinhauen, dass ich das stärke und hoffentlich wieder so wird wie davor. Dann habe ich eigentlich den ganzen Sommer und die ganze Saison daran gearbeitet und wir haben alles versucht und habe eigentlich immer weiterhin getapt gespielt, dass ich die eigentlich für die Stabilität zumindest spüre und mich sicher fühle am Eis. Und ja, ist dann mit der Zeit immer schlimmer worden. Dann bin ich letztes Jahr nach der Saison, nach dem Meistertitel, habe ich gesagt, ich muss das nochmal anschauen lassen. Das geht nicht. Da war ich Angst, in Zweikämpfe zu gehen. Ohne Tapen habe ich seit 2 Jahren nicht mehr gespielt. Und jeder, der was Eishockey spielt, weiß, wie sich ein Tape anfühlt im Eislaufschuh. Es ist einfach nicht das Gleiche. Dann bin ich zu einem Spezialisten gegangen, hat mir sogar meine Mama rausgesucht in Wien. Der arbeitet mit sehr vielen Ski- und Snowboard-Profis von Österreich zusammen, viele Sprunggelenksverletzungen schon gehabt, haben MRT-Bilder, CT-Bilder mitgebracht. Und der hat mir auch zuerst gesagt, er wird das nicht operieren. Es kann sein, dass ich ein halbes Jahr out bin und man weiß nicht, ob das wieder so hinhaut, weil man das Syndesmose neu konstruieren muss, sozusagen. Aber ich glaube, der Michael Raffel hat die selber Verletzung gehabt in Lausanne vor 2 Jahren. Mit dem habe ich auch ein bisschen geredet durch einen Thomas Raffel, der hat gesagt, das tut höllisch weh, weil da eine Schraube reinkommt. Ja, und so weiter. Und auf den Bildern, weil ich gelegen bin, hat es immer nur minimal ausgeschaut. Man hat nicht wirklich einen Unterschied gesehen, nur in der Belastung war halt mehr Unterschied, nur gibt es da halt schwer Bilder dafür. Dann war das eigentlich abgehakt, habe mich wieder für die Saison vorbereitet im Sommer, habe noch die Spiele beim Salut gespielt und dann ist es immer schlimmer geworden. Ich habe nicht einmal mit dem Tape nicht einmal mehr einen Halt gehabt und habe gesagt, ich muss da jetzt was machen. Ich habe Ja, es hört sich jetzt lustig an und man kann sich das vielleicht gar nicht vorstellen, aber ich habe mir wirklich gedacht, okay, so mag ich eigentlich nicht mehr weiterspielen. Es macht mir einfach keinen Spaß jeden Tag, mein Fußtapen. Man hat 2 verschiedene Physios, einmal tapet der ein bisschen anders wie der andere. Es ist nie gleich. Ich bin aufs Eis gegangen und die ersten 10 Minuten waren für mich, passt das Tape, ist es zu fest? Wenn es zu fest ist, kann ich mich nicht bewegen, habe ich keine Beweglichkeit drinnen, ist es zu locker, bringt das nichts. Und ja, dann haben wir eigentlich uns nochmal zusammengesetzt mit den ganzen Physios und dem Ärzteteam, dass wir zu einem Spezialisten, zum Dr. Ortner, nach Wels fahren. Das ist anscheinend oder einer der besten Sprunggelenksspezialisten in Österreich, ist schon über 75 Jahre alt und das war die beste Entscheidung, was ich je gemacht habe. Da hat sich das angeschaut hat dann schnell gemerkt, dass es das Außenband im Sprunggelenk ist, was locker ist. Wahrscheinlich durch die Syndesmosenverletzung, weil oft das Außenband mitreißt. Das hat man aber bei den Bildern nicht gesehen, weil so viel die Schwellung so stark war. Deswegen hat man nicht gesehen, ob das Außenband durch war oder nicht. Und ist wahrscheinlich dann falsch zusammengewachsen. Und nach der OP bin ich aufgewacht und hat mir der Herr Dr. Ortner gesagt, es war bis zu 1 Zentimeter Spielraum in der Belastung.
Krass.
Oh. Und da habe ich dann gewusst, dass das die richtige Entscheidung war und freue mich, dass ich jetzt keine Probleme mehr habe und das endlich aus meinem Kopf draußen habe.
Das ist auch die Geschichte. Es freuen sich nicht nur Fans der Red Bulls, sondern auch neutrale Beobachterinnen und Beobachter, dass du wieder am Eis stehst. Das könnte dann auch dem Nationalteam in weiterer Folge zum Erfolg gereichen. Vielleicht auch noch ganz kurzer Shoutout an Mama Baltram, die da eigeninitiativ zum Wohl des Sohnemanns aktiv geworden ist und Spezialisten rausgesucht hat. Diese Rekonvaleszenzphase und dieses lange auch nicht wissen, was ist es jetzt und auch dieses zum Schluss kommen, so geht's nicht mehr. Und da muss ich vielleicht noch den Wurmfortsatz der letzten Frage anfügen. Wie war das mental für dich? Wie war da auch die Nachbereitung, der Nachgang dieser Verletzung, dieser OP, dieser Prozess des Zurückkehrens?
Naja, ich muss ehrlich sagen, es war halt, ich hatte die Unterstützung von allen Seiten, vom Verein, vor allem von den Physios, und sie wollten mir alle helfen. Nur man hat auf den Bildern halt wirklich so wenig gesehen, dass jeder mir geraten hat, nicht die OP zu machen, weil es wahrscheinlich nichts bringt. Und es hat sich aber trotzdem keiner reinversetzen können in mich. Und irgendwann glaubst du halt dann schon, bildest du dir das selber nur ein. Und das war das Schwierigste, weil du hast schon geglaubt, was glauben die anderen? Findest du das? Ich wollte das auch nie an die große Glocke hängen, weil es keine Ausrede sein soll, wenn ich nicht performe. Und ja, wir waren auch tatsächlich bei einem anderen Spezialisten in Wien, und der hat mir eigentlich sogar gesagt, weil ich einen Knorpelschaden habe in dem Bein, was aber bei mir schon seit ich 14 bin und bekannt war und nie Probleme gehabt hat, hat er aber gemeint, wenn ich mich operieren lasse, also das kann sein, dass das komplett eskaliert und dass mein Karriereende sein kann. Und dann sitzt du halt da und bist du mit solchen Entscheidungen konfrontiert. Und selbst da war für mich, ich mag die OP machen. So habe ich mich dann für den anderen Arzt entschieden. Aber in der Situation, selbst das hätte ich, glaube ich, in Kauf genommen, einfach zu wissen, mich wieder so zu fühlen, wie es davor war. Und wenn es nicht gegangen wäre, wäre es nicht gegangen. Ich hätte das, glaube ich, wirklich in Kauf genommen, weil es so einfach nicht weitergegangen wäre.
Und das ehrt dich extrem, dass du da auch diese Offenheit walten lässt. Und vielleicht ist das auch für Eishockey-Profis oder generelle Eishockeyspielerinnen und Spieler da draußen etwas mit Vorbildwirkung. Hört auf euch und vertraut eurem Körper, macht das, womit ihr dann auch wirklich im Reinen seid. Ich meine, mit 28, die du jetzt alt bist, diese tolle Karriere potenziell beenden zu müssen, das wäre erneut aus Eishockey-Sicht und zum Menschlichen würde man dann überhaupt noch erst kommen, wäre das ja absolut furchtbar gewesen. Deswegen schön, dass du auf dich, auch auf die richtigen Leute vertraut hast, vielleicht trotz auch so diesen Erstdiagnosen. Für all diejenigen, die da vielleicht auch weiterführend was hören möchten, es gab vor ein paar Wochen erst hier bei Winter Day Hockey O'Clock ein langes Gespräch mit dem Teamarzt der Spuse Vienna Capitals, mit Dr. Gerald Loho. Wer sich auch diese Welt mal ein klein wenig zu Gemüte führen möchte und vielleicht dann auch rausfindet, wie komplex dieses ganze Werkel Eishockey-Organisation ist und was da alles passen muss, dass dann Topathleten, wie du es bist, auch wieder ihre Leistungen bringen können. muss an dieser Stelle vielleicht auch noch anführen, lieber Guido Stapelfeld, wir sind über die 30-Minuten-Marke gegangen und es gibt aber noch ganz, ganz viele Fragen. Ich hoffe, Flo, es ist noch okay, dass ich da ein paar stellen darf.
Alles klar. Der Guido geht uns verzeihen.
Falls Guido nicht am Freitag oder Sonntag oder dann Dienstag oder Donnerstag ohnehin irgendwann im Bier gebadet werden wird, bringen vielleicht, weißt du was, er kriegt ein Bier, kriegt guten Vorarlberger Bergkäse, das gibt's in Salzburg nicht. Ich werde mir eine Entschädigung für ihn überlegen und hoffe, dass er es mit Fassung trägt und man vor allem auch wieder Interviewpartner der Red Bulls zur Verfügung stellt. Möchte ein klein wenig einen radikalen Themenwechsel machen, weg von der Verletzungs hin zu einer User-Frage, die sich mit deiner Jugend beschäftigt. Und auch da dürfte erneut eine sehr gut informierte Person geschrieben haben. Und die hat Folgendes zu digitalem Papier gebracht. Balti hat in der Jugend bei den Vienna Tigers gespielt und sich im Alter von 12 Jahren schon mit gewissen Herren Nissner, Kraus, Wolf und Haudum duelliert. Es war ein starker Jahrgang, der viele talentierte Spieler hervorgebracht hat, von denen einige heute bei europäischen Topclubs unter Vertrag stehen. Mit zwei dieser Personen kämpft er mittlerweile um den 4. Meistertitel in Folge. Mit Haudum und Wolf spielt er möglicherweise bei der WM dieses Jahr. Mich würde interessieren, was so seine Erinnerungen an diese Zeit sind, welche Mitspieler und Trainer ihn für seine weitere Karriere geprägt haben und was er jungen Spielern, die sich in einer ähnlichen Entwicklungsphase befinden, auf ihrem sportlichen Weg mitgeben kann.
Ja, ist echt schon lang her. ja, ich glaube, Jahrgang 97 war echt immer ein sehr starker Jahrgang. Es bin auch noch einige in der Liga und im Ausland. Ja, war immer witzig. Und ich glaube, man hat auch gesehen bei der U20-WM in Wien, damals bei der Heim-WM, was der Jahrgang 96, 97 anrichten kann. Und haben uns eigentlich wirklich immer alles super verstanden. Und mit Benny, habe ich sowieso privat immer viel gemacht im Sommer, auch wenn wir gegeneinander gespielt haben. Er bei den Vienna Capitals, ich bei den Vienna Young Tigers. Waren aber immer gute Freunde. Und natürlich freut es mich umso mehr, dass wir jetzt seit ein paar Jahren zum ersten Mal zusammen sind, zusammen spielen. Und ja, an die Zeit zurück. Mit Niki Kraus war ich auch in St. Pölten ein Jahr in der Akademie. Der Niki Kraus ist sowieso einer meiner besten Freunde. Da, wo das letztes Jahr im Sommer dann spruchfest geworden ist, habe ich mich natürlich umso mehr gefreut. Und ja, ich würde sagen, ein Trainer im Nachwuchs, was mir viel beigebracht hat, ist eigentlich der Jason O'Leary in St. Pölten war der damals mein Trainer. Der war sehr hart zu uns, aber hat uns eigentlich schon sehr früh das Erwachsenen-Eishockey auch versucht zu lernen. Ich glaube, er ist sehr oft mit Niki Kraus zusammengekracht, weil der Kraus wirklich immer seinen eigenen Kopf gehabt hat. Aber wenn du in Niki über einen Jason O'Leary fragst, würde er auch nur gute Wörter über ihn sagen. Und ich glaube, den habe ich schon einiges zum Verdanken. Ist auch damals dann der Kontakt zum Patrick Piloni früh entstanden durch einen Jason O'Leary. Und dann habe ich auch den Traum, in die BHL zu gehen, habe ich mir so ermöglichen können. Und für das bin ich auf jeden Fall dankbar.
Wir kommen vielleicht noch zu deiner WHL-Zeit, aber weil du auch über diese Zeit gesprochen hast und schon einen Namen neben Niki Kraus fallen lassen hast mit Benjamin Nissner. Vielleicht muss ich noch kurz ausholen. Bis gestern nach dem Spiel war nicht ganz klar, wer den Treffer zugeschrieben bekommen hat zum 2:0 der Red Bulls. Ich glaube, sogar auch in den Highlights ist es immer noch Scott Kosmatschak. Offiziell ist Niki Kraus eben. Niki Kraus letztes Jahr schon einmal interviewt, als ich noch irgendwie in meinen Statistiken was Falsches drinnen hatte und ihn dann irgendwie im Interview angesprochen hatte, ja, du hast jetzt endlich wieder getroffen. Und dann sagt er so unnachahmlich auf diese wunderbare Wiener Art und Weise, naja, ich habe im letzten Spiel eh schon getroffen. Deswegen der nächste Treffer, der Niki Kraus vorenthalten worden ist von meiner Wenigkeit. Das tut mir extrem leid. Also Niki Kraus auch Finaltorschütze. Benjamin Nissner, die Art und Weise, wie er dieses Jahr nochmal gefühlt mehrere Schippen draufgelegt hat. Du als aktuell Center-Kollege, der das natürlich beobachtet, der das natürlich sieht, der das natürlich auch im Training miterlebt. Was macht ihn so gut? Was macht ihn aktuell so außerirdisch?
Ich glaube, er ist der konstanteste Spieler, was ich je gesehen habe. Ich glaube, es gibt kein Spiel, wo er nicht performt. Er bringt immer seine Leistung. Er ist ein sehr, sehr smarter Spieler. Und ich glaube, die Linie einfach harmoniert perfekt. Die ergänzen sich top. Jeder weiß, wo der andere ist. Jeder bringt seine Sachen aufs Eis. Und er hat ein unglaubliches Jahr. Die Scheibe springt. Und gestern das Tor hat man gesehen, was seine Qualitäten sind. Da war nicht viel frei und der zimmert ihn unter die Latte. Und ja, ich glaube, da kann man sich einiges anschauen. Jeder ist wahrscheinlich der beste Center in dieser Saison in der Liga. Und das zeigt einfach seine Qualität. Es freut mich irrsinnig für ihn und er hat sich das verdient. Und ja, ich glaube, da können wir uns alle was abschauen. Und hat auch schon sehr viel für uns geleistet und in die richtigen Momente ist immer da. Und wie gesagt, ich kann mich nicht erinnern, ein schlechtes Spiel von Benjamin Nissner.
Das Unikum mit den Salzburgern und ich habe das einmal auf Sendung angeführt, man muss in die frühen 2000er zurückgehen, um Ähnliches zu finden. Es ist eine rein österreichische Center-Achse. Also ich habe das in meiner Zeit als Berichterstatter noch nie gesehen, dass eine Mannschaft Finalhockey spielt, die nur österreichische Center hat. Jetzt bist du einer dieser Center, aber du bist auch jemand, der immer wieder am Flügel aufgestellt worden ist. Was ist dein natürliches Habitat? Wo spielst du am liebsten?
Also ich glaube, ich habe früher immer Flügel gespielt und dann in meiner WHL-Karriere und Profikarriere wurde ich dann mehr als Center aufgestellt und fühle mich eigentlich jetzt mehr wohl. Muss sagen, in unserer Linie mit dem Berkey und mit dem Dali können alle drei Center spielen, haben auch alle drei diese Saison schon und letzte Saison Center gespielt.
Das ist ein absurder Luxus, ehrlicherweise.
Und das tut uns halt sehr gut, weil egal, wer als Erster zurück ist, er ist comfortable dort, Erster zurück sein und die Center-Position einzunehmen. Und ich glaube, deswegen sind wir da so, haben wir eine gute Harmonie und ergänzen uns auch deswegen sehr gut und sind defensiv auch nicht so anfällig.
Merkt man das tatsächlich, hoppla, das ist auch ein gelernter Center oder jemand, der Center spielen kann in der Art und Weise, wie er sich in der Defensivarbeit verhält?
Auf alle Fälle, auch allein wie ein Spieler die Verteidiger unterstützt im eigenen Drittel sich anbietet. Es ist was ganz was anderes, ob du die Scheibe in der Mitte vom Eis bekommst oder an der Bande jedes Mal. Ist beides nicht leicht, aber ist auf jeden Fall ein Unterschied und ich glaube, das hilft uns allen drei, dass jeder das spielen kann.
Möchte mit einer User-Frage weitermachen, nachdem du auch deine Zeit nämlich in der Western Hockey League schon angesprochen hast. Du warst 2014-15 in einem der Meisterjahre von Red Bull Salzburg bei den Seattle Thunderbirds und den Lethbridge Hurricanes. Und eine Person hat da geschrieben, was du in deiner Zeit in der Western Hockey League lernen konntest und ob die Zeit dort oder in der Alps Hockey League in deiner Entwicklung mehr gebracht hat, weil du ja den direkten Vergleich hattest.
Ich glaube, das ist die beste Nachwuchsliga der Welt und allein wenn ich zurückdenke, mit welchen Spielern oder gegen welche Spieler ich da gespielt habe, gegen Leon Dreiseitel, Sam Reinhardt, in meinem Team war da Matt Barcelo und Shea Theodore, Stuart Skinner war unser Dorman in Lethbridge. Das zeigt einfach die Qualität und es war eine super Erfahrung. Ich würde es immer wieder machen. Ich würde es auch jedem Jungen raten, der was die Chance hat, nutzt diese Chance. Das kann man sich einfach nicht vorstellen, welchen Stellenwert das Eishockey dort hat in Kanada und in Amerika, in der CHL, egal ob es die OHL, WHL oder Quebec Major. es ist die Nachwuchs eine Challenge, es ist jedes Spiel sind Scouts da, die Hallen sind gut befüllt. Wir haben in Calgary gespielt vor 12.000 Leute und das ist einfach eine Erfahrung, die was dir keiner mehr wegnehmen kann. Und ich glaube, dass ich dort einiges gelernt habe und sicher ein wichtiger Schritt für in meiner Karriere war.
Du bist dann zu den Red Bull Hockey Juniors gekommen, beziehungsweise in die Red Bull Akademie nach dieser Zeit in der Western Hockey League. Du hast dort, und das ist leider Gottes ein extrem trauriger Part dieses Podcasts, über den wir aber trotzdem ein klein wenig sprechen müssen. Du hast dort dann auch Tobias Eder kennengelernt, deutscher Nationalteamspieler, aushängeschilder der Eisbären Berlin, der tragisch und nach viel zu kurzem Leben an einem Krebsleiden verstorben ist. Und das hat die ganze Eishockey-Welt tief betrübt, auch so betroffen gemacht, dass das gefühlt alles mal innegehalten hat. Und die Eisbären Berlin haben alles um diese Situation herum mit so viel Anstand, Stil, Klasse auch gehandelt. Ihr wart gut befreundet und das auch bis zuletzt. Und jetzt möchte man das nie haben, dass ein guter Freund, dass ein junger Mensch so fucking früh aus dem Leben scheidet. Wie und vielleicht muss ich auch vorausschicken, wir haben im Zuge dessen ein klein wenig auf Instagram hin und her geschrieben, weil man einfach nicht will, dass sowas passiert, aber halt irgendwie trotzdem vielleicht kurze Nachrichten austauscht, wie schwer war das für dich zu sehen, was da passiert und auch im Zuge des Comeback-Versuches dann irgendwie diesen mentalen Rückschlag zu erleben, dass er tatsächlich verstorben ist?
Ja, es war sicher einer der schlimmsten Tage in meinem Leben, weil noch kein so enger Freund oder Bekannter von mir verstorben, zum Glück. Wir waren wirklich sehr gut befreundet in Salzburg. Es war eigentlich auch eine lustige Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben die U20-WM in Wien gespielt und haben vor dem Spiel gegen Deutschland, also die Gastmannschaft ist zuerst aufs Eis gegangen, das war Deutschland, und wir waren im selben Kabinengang. Und es hat schon davor geheißen, die Eder-Brüder, Andi Eder und Tobi Eder. Der Tobi hat mit Gitter noch gespielt, weil er 17 war. Auf die müssen wir aufpassen. Und dann gehen die ganzen Deutschen bei uns vorbei. Und mit einem weiten Abstand hinten kommen die Eder-Brüder und wir gleich, was glaubt ihr, wer ihr seid? Geht's als Letzter aufs Eis, der Wacht hat irgendeinen Kommentar, glaube ich, rüberlassen. Und ja, dann war eine hitzige Partie. Wir haben 3-1 gewonnen. Am Eis sind wir uns, glaube ich, bin ich nicht mal mit Andi Eder in die Haare gekommen. Und ja, eigentlich die zwei Eder-Brüder, die sind mir nicht sympathisch. Dann vergeht der Sommer. Es war auch mein zweites Jahr Salzburg. Ich komme in die Kabine und auf einmal steht da Tobi Eder in der Kabine. Und ich denke mir so, was will der jetzt? Der Daniel wacht auch. Ja, was will denn der jetzt? Innerhalb von paar Tagen sind wir drei wirklich sehr gute Freunde geworden, haben eigentlich jeden Nachmittag miteinander verbracht. Daniel hat dann mit dem Tobi zusammen gewohnt, ich habe in der Nähe gewohnt, war immer bei ihnen, haben Silvester, Halloween gemeinsam verbracht, erst zu meinem 20. Geburtstag, dann, da hat er schon in Düsseldorf gespielt, extra nach Wien kommen. Dann da habe ich meine neue Wohnung bezogen, ist er von mir sprach von Bayern extra hergefahren im Sommer, hat mir geholfen beim Umsiedeln mit meinen Eltern, hat mir ein ein Planschbecken gekauft für den Garten. Das habe ich noch immer, da sind wir drinnen gesessen, nachdem ich einzogen, sind Bier getrunken und sind dann den Abend noch fortgegangen und ja, haben dann eigentlich echt viel Kontakt gehabt danach noch. Und ja, dann habe ich die schrecklichen Nachrichten gehört. Habe es zuerst selber nicht glauben können. Es war halt auch so, da haben wir vielleicht für ein paar Monate oder nicht so wirklich viel Kontakt gehabt, dann ist dir das so unangenehm, in diesem Moment dich zu melden, weil du denkst einfach, jetzt meldet sich jeder. Warum haben wir eigentlich nicht mehr Kontakt wieder? Warum habe ich nicht geschaut, dass wir ein bisschen mehr Kontakt in der letzten Zeit gehabt haben? Und habe ihn aber trotzdem geschrieben. Er hat sofort geantwortet, hat gesagt, wir können die Tage mal telefonieren. Haben dann telefoniert, das war in der Phase, wo ich schon operiert worden bin und haben dann eigentlich gar nicht viel über die Krankheit geredet, sondern viel mehr an die Zeiten uns zurückerinnert. Ich habe immer zu ihm gesagt, er kann jederzeit mit mir drüber reden, aber ich werde nichts fragen zur Krankheit, wenn er was erzählen will, sondern einfach was erzählen. Dann ist mir die Idee gekommen, weil ich gerade verletzt bin, dass ich ihn besuchen komme. Und das hat dann super reingepasst für ihn, weil da hat er davor die Untersuchungen gehabt, wieder wie es ausschaut, ob es besser geworden ist, der Tumor zurückgegangen ist. Und bin dann mit Nikolai Soretz, der hat auch damals in Salzburg mit uns gespielt, sind wir tatsächlich nach Berlin geflogen, haben ihn besucht, sind Abendessen gegangen mit ihm und ja, haben über die Zeiten davor geredet und es hat eigentlich alles gut ausgeschaut. Wir haben uns auch beim Verabschieden gesagt, wir kommen nach der Saison sofort wieder. Und ja, dann hat sich leider sein Gesundheitszustand drastisch so schnell verändert. Und ja, wo mich die Nachricht dann erreicht hat, war ich schon sehr, sehr betroffen. Und am nächsten Tag habe ich das Spiel gespielt gegen Innsbruck und habe eigentlich mein erstes Saisontor geschossen. Und das habe ich halt für ihn geschossen.
Und einfach eine erstmal unfassbar traurige Geschichte, aber irgendwie gerade passend ins Bild, dass die Eisbären gestern die Adler Mannheim gesweept haben und im Finale stehen. Und wenn sich irgendwas richtig anfühlen würde, dann wahrscheinlich auch, dass die Eisbären in der deutschen Eishockey-Liga den Titel holen würden. Gibt noch so eine Ausführung und so einem furchtbaren Vorfall irgendwie nie den richtigen Segue, um wieder zur wichtigsten Nebensache, die es aktuell gibt, zu kommen, oder zur wichtigsten Hauptsache, nämlich dem Eishockeysport. Gibt aber noch ein paar Fragen, die auch von der Userschaft an dich gerichtet worden sind. Das soll jetzt nicht pietätlos wirken, dass wir von Tobias Eder direkt dann wieder übergehen zu Dingen, die so im Tagesgeschäft passieren, aber die wahrscheinlich klügste Frage, auch weil sie sicher ins Seelenleben auch dieser Organisation blicken lässt, ist von einem User gekommen, der geschrieben hat, ich würde gerne von Balti wissen, wie das Integrieren von jungen Akademiespielern, die ja so im Jänner in größerer Anzahl einspringen mussten, funktioniert. Wie die Alten, so wie er, Klammer, hihi, da vorgehen müssen. Spielen die in der Akademie das gleiche System oder eben nicht? Wie werden die in den Linien geführt, angeleitet, damit das so relativ klaglos funktioniert?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob sie dasselbe System spielen in der Akademie, aber ich glaube ziemlich ähnlich. Sie haben ein bisschen einen anderen Fortschritt, glaube ich. Aber es ist so wie alle. Es war genauso für mich. Man ist aufgeregt das erste Mal, wenn man das erste Mal mit der Profimannschaft mittrainieren darf oder spielen darf, aber die älteren Spieler versuchen es natürlich dir leicht zu machen. Das war auch damals mit Manuel Latusa, der hat immer einen guten Schmäh gleich gehabt. Dann zu meiner Zeit Rauche, Ballestrang, Dominik Heinrich, Alexander Zieren, und die haben es mir auch gleich angenehmer gemacht und lockerer gemacht und haben sich um mich gekümmert und die Ängste genommen, sage ich mal. Und das Gleiche mag man halt weitergeben. Und die jungen Spieler machen einen unglaublichen Job. Ich glaube, dass man sieht, wie das Skill-Level vor allem hochgeht bei den jungen Leuten. Die trainieren wie die Wahnsinnigen in der Akademie, Skate-Mädels, Stick-Handling, Skills-Coach. Und man mag ihnen dabei helfen und sie sollen einfach frei aufspielen. Und der Druck wird da nicht kommen von den älteren Leuten. Und wir unterstützen sie von jeder Seite, wo wir sie können. Der ganze Staff. Und ja, ich glaube, es gibt hier schlechtere Teams, wo man sein erstes Spiel haben kann. Und bei uns ist wirklich eine super Gemeinschaft. Ein junger hat trotzdem die gleichen Rechte wie ein älterer Spieler und wird respektieren. Sicher gibt es ein paar Sachen und die muss man als junger Spieler machen, Scheiben aufsammeln am Schluss, aber da muss jeder durchgehen, aber es wird keiner diskriminiert oder angeschrien. Und das ist eigentlich das Schöne bei uns, dass jeder mit Respekt behandelt wird und da keine Klassenunterschiede gibt oder irgendwas.
Gerade wenn man sich dann auch die Final-Performances ansieht von einem Lukas Hörl, von einem Philipp Kreding, der eben auch Finaltorschütze geworden ist, ein klein wenig früher, als das bei dir der Fall war, wenn man weiß, was da nachkommt und nachkommen könnte, wenn sich noch jemand verletzt mit einem Vadim Schreiner, mit einem Leon Kolarik, das ist schon extrem beängstigend und muss auch vorausschicken, gestern im Nachgang zur Partie noch mit ein paar Klagenfurt-Fans gesprochen und wir sind so, oder deren Fazit war so, künftig wird es eigentlich nur noch darum gehen, wer den zweiten Platz hinter Red Bull Salzburg holt. Vor allem, wenn man euren Roster sich zu Gemüte führt. Du bist in der athletischen und auch spielerischen Prime. Das ist bei Nissner, Schneider, Borg der Fall. Thaler kommt wahrscheinlich erst dorthin und das sollte gegnerische Teams verängstigen. Raffel wirkt nicht so, als ob er jemals aufhören würde, Eishockey zu spielen. Die Verteidiger sind das Maß der Dinge. Ist das auch so etwas, wo du mal innehältst und sagst, we really got something. Wir können das hier, wenn's gut läuft und alles verletzungsfrei bleibt und die Akademietalente weiterhin so nachkommen, noch sehr, sehr, sehr lange auf diesem Niveau, nämlich Titelhamstern betreiben?
Ja, auf alle Fälle. Und ich glaube, das ist der Anspruch von Red Bull sowieso, jedes Jahr um Meistertitel mitzuspielen. Und wie gesagt, der österreichische Stamm macht einfach alles aus. Ich glaube, die ziehen die Importspieler mit und ich glaube, das selber versuchen sie jetzt in Graz zu machen. Haben sehr gut eingekauft, mit sehr guten österreichischen Spielern eingekauft. Und ja, das wird eine Zeit lang vielleicht dauern, aber meiner Meinung nach braucht man einen österreichischen Stamm, um zum Gewinnen. Und man hat letztes Jahr gesehen bei Klagenfurt, wie knapp sie dran waren, aber was die für Qualitäten von den österreichischen Spielern gehabt haben und viele noch sind, dort sind. Und ja, das ist, glaube ich, der Erfolg, das Konzept vom Erfolg, einfach der österreichische Stamm. Und ich glaube, es kommt vieles nach. Aber so wie du gesagt hast, es sind bei uns sehr viele noch unter 30 Jahre. Und ja, ich glaube, die Zukunft ist weiterhin rosig für Salzburg.
Wir nähern uns der Stunde und ich verspreche, ich werde es ein klein wenig abkürzen. Es gäbe noch viele Fragen. Du musst wiederum versprechen, dass du vielleicht irgendwann wieder ein klein wenig Zeit hast, um über noch mehr Eishockey zu sprechen. Es gibt so viel Wissensdurst, der gestillt werden muss, was deine Person anbelangt. Aber um es vielleicht auch nochmal zusammenzufassen, du hast am Freitag die Chance, zum fünften Mal in deiner Karriere Meister zu werden, so wie eben auch Red Bull Salzburg. Es wäre der 10. Titel in der Winter Day Eishockey League. Es wäre erst kurioserweise der 2. zu Hause. Was würde es für dich bedeuten, auch endlich mal nicht diese Busfahrt von der Auswärtshalle in die Heimhalle zu haben, sondern tatsächlich auch mal daheim zu gewinnen. Ist das etwas, das man, und ich weiß schon, Mario Huber und Peter Schneider und du und alle, die im Interview gekommen sind, die möchten eigentlich noch nicht wirklich drüber reden, aber wenn es denn so käme, ist das was, das vor deinem geistigen Auge gerade so abläuft und wo du darüber nachdenkst, wie es wäre, endlich mal auch daheim Meister zu werden?
Sicher ist was Besonderes, daheim zum Gewinnen, aber für uns, wir gehen am Freitag in das Spiel wie in jedes andere. Uns fehlt ein Sieg, aber jeder Sieg ist wichtig. Wir brauchen 4 Siege, dass wir den Pokal stemmen können. Und es wird nicht leicht. Und im Endeffekt ist es uns trotzdem egal, ob es am Freitag passiert, am Sonntag, am Dienstag oder am Donnerstag. Unser Ziel ist der Meistertitel. Und wir wollen da nicht vorausschauen, wie oder wo, sondern wann und wie wir das am besten umsetzen können. Und wenn wir unser Spiel durchziehen und so rauskommen wie beim letzten Heimspiel, dann haben wir auf jeden Fall gute Chancen. Aber es muss jeder bereit sein. Es wird noch ein Push kommen. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf Freitag.
Für diesen Push vielleicht hilfreich, und das ist versprochen die letzte Frage, dieses Buch, das dir Matt McIlwain gegeben hat zum Thema mentale Stärke, magst du verraten, was der Titel ist und wie es dir vielleicht auch geholfen hat, um your best self zu werden, das man aktuell auch in den Playoffs der Winter Day Ice Hockey League sieht?
Ja, das Buch heißt Mindful und ist echt ein super Buch. Da reden sehr viele verschiedene Top-Athleten, Baseballspieler, Footballer, NHL-Spieler. Und ja, ist sehr interessant. Gibt viele verschiedene Dinge mit Atemübungen, Sachen aufschreiben. Und ja, es hat mir auf jeden Fall geholfen. Und hoffentlich hilft es mir für Freitag.
Ich wünsche dir für dieses Unterfangen alles Gute. Hoffe, dass die Userinnen und User dich ein klein wenig näher kennenlernen durften. Jetzt auch wissen, dass einer der klügsten Köpfe in der Winter Day Ice Hockey League und noch dazu einer der besten Spieler mit dir in Salzburg residiert. Am Sonntag, Dienstag oder Donnerstag könntest du dich zum 5. Mal zum Meister küren. Wie gesagt, alles Gute auf diesem Weg dahin. Vielen lieben Dank, dass er während der Finalserie so lange, so ausführlich Zeit genommen hast, um mit mir ein klein wenig über Eishockey zu plaudern.
Danke dir, Martin.
Winter Day Hockey. Oh Gott.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt.
Mittendrin statt nur dabei.
Die Fans stimmungsvoll und hoffnungsfroh.
Nice move, another nice move. Oh!